Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute mal ganz spontan entschieden, ich mache die Folge mal alleine, weil es geht um Metro Last Light, aber mit Manu und Micha kann man darüber nicht reden, weil die weder Teil 1 noch die Bücher noch sonst irgendwas, deswegen lohnt sich das doch gar nicht, mit euch darüber zu reden. Oder wie seht ihr das?
Buch war das mit diesen Buchstaben, oder? Auf dem Papier.
Genau. Ja, einen guten Morgen, da kann ich ja gleich wieder gehen. Tschüss. Viel Spaß.
Also das Buch, ich habe das Buch zumindest bestellt. Daniel, so alibimäßig. Und ich habe die erste Seite gelesen und dann dachte ich, ich kann ja doch Videospiele spielen.
Okay, ja, aber du hast das erste Spiel auch nicht gespielt.
Nee.
Warum?
Weiß ich auch nicht. Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, warum ich es nicht gespielt habe. Ich dachte immer, ich hätte zu dem Zeitpunkt noch keine Xbox gehabt, also eine 360. Stimmt aber nicht. Dann hatte ich mal gedacht, mir selber eingeredet, dass das Spiel erst für PC rauskam und dann für Xbox. Aber es stimmt auch nicht. Deswegen habe ich einfach gar keine Entschuldigung, außer dass es zu der Zeit wohl irgendein anderes Spiel gab, was mich mehr gereizt hat. Es ging einfach an mir vorbei, der Kelch.
Okay, ja, schade.
Ja. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich es direkt gekauft habe, oder dann ist es in meinem Regal stehen geblieben aus irgendeinem Grund. Aber nicht aus, keine Ahnung, nicht aus Desinteresse, sonst hätte ich es ja nicht sofort geholt. Aber irgendwie, wie das so ist, ne, dann kommen irgendwie 3-4 Releases raus und irgendwas muss mich da.
Ich habe eine gute Ausrede, ich wollte erst das Buch lesen.
Hast du ja auch nicht gemacht. Also.
Nee. Aber die Ausrede ist gut. Am Buchlesen gescheitert ist vielleicht nicht so die geschickteste Ausrede.
Aber ja. Nee, ich bin wirklich ein, also das sagt man zwar immer über alles so, ich bin ein großer Fan von Metro und ich bin's aber wirklich, also ich habe beide Bücher gelesen und habe auch das erste Spiel gleich zum Release mit großer, großer Begeisterung gespielt, habe mich dementsprechend auch jetzt echt groß auf den zweiten Teil gefreut und wurde nicht enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe es schon durch und ich hatte es irgendwie auch dann auf Twitter schon geschrieben, also es ist einer meiner aktuellen Game of the Year, also meiner persönlichen Game of the Year Favoriten.
Cool, 120% und wir können die nächste Folge machen, oder?
Genau, ja. deswegen, ja, ich bin völlig hin und weg von dem Spiel, hat mir ganz, ganz gut gefallen. Wie ging's denn dir, Manu? Du hast bisher, wie lange hast du bisher gespielt?
3-4 Stunden oder so vielleicht.
Ja, das reicht ja schon, um einen Eindruck
Ja, also der Eindruck ist auf jeden Fall super. Gut ist es ja, es hängt ja nicht sehr eng mit dem ersten Teil zusammen, oder? Also man kann diesen Metro Last Light auch spielen, ohne das Buch zu kennen und ohne das erste Spiel gespielt zu haben, oder? Also so kommt mir zumindest vor.
Können kann man das auf jeden Fall und man wird es auch verstehen, weil es gibt ja auch am Anfang nochmal so eine kurze Hinführung und ähnliches. Ich bin aber trotzdem der Meinung, also ein so ein berühmtes Beispiel ist ja das, wo du gesagt hast, ja, selbst die deutschen Nazis reden ja Russisch, ja, was für ein Quatsch. Und wenn man aber die Vorlage kennt, weiß man, dass es keine Deutschen sind, sondern es sind halt russische Faschisten.
Genau, im Spiel selber wird es aber erst später klar. Ja.
Genau, also das heißt, dieses ganze System auch mit, wer sind die Ranger, was ist die Hanse, was ist die Polis, also dieses ganze Universum, glaube ich, erschließt sich einem doch besser und leichter und schneller, wenn man die Vorlage kennt. Aber du hast natürlich recht, man kann es schon so verstehen.
Und nee, aber da stimme ich dir auf jeden Fall überein. Also ich laufe durch diese Welt und baller mich da durch und ich finde es ungeheuer faszinierend und ich mag diese düstere postapokalyptische Atmosphäre auch, aber das wird halt auch nicht erklärt, wer diese Fraktionen sind. Also man ist in dieser Stimmung drin und man lässt sich davon reinziehen, aber man hat dieses Hintergrundwissen nicht. Ich glaube, dass es eben noch viel besser funktioniert wie du, bei dir, wenn man eben diese ganzen Hintergrundgeschichten auch kennt.
Ja. Wie ging's denn dir, Micha? Warst du am Anfang so, was passiert denn hier? Oder hast du dich irgendwie kurz eingelesen? Also manchmal reicht ja schon das Konsultieren eines Wikipedia-Beitrags, damit man so ein bisschen weiß, um was es geht.
Nee, ich bin tatsächlich direkt ins kalte Wasser gesprungen. Hatte aber nicht den Eindruck, dass ich da jetzt was großartig verpasse, nicht im Sinne von, dass es uninteressant ist, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich gut mitkomme in der Geschichte. Also man spürt auf jeden Fall, dass da mehr Kontext hintersteckt, auf jeden Fall. Ne? Also diese Fraktionen sind jetzt ein gutes Beispiel. Das hat schon einen großen politischen Hintergrund und wie diese Fraktionen sich zum Beispiel gebildet haben und wie deren Agenda so ist, das kriegst du auch nur so durch Randgespräche immer so ansatzweise mit. Aber da ist schon spürbar, dass du dich da auch weiter mit beschäftigen kannst, dass da im Prinzip ein großes Universum hintersteckt. Also es interessiert mich jetzt sozusagen. Also das Spiel hat das Interesse geweckt, da jetzt mehr drüber zu erfahren. Deswegen habe ich die Bücher auch bestellt. Das ist insofern, also man kommt durch, weil erzählt wird ja trotzdem die persönliche Handlung von Axiom.
Artyom,
nicht genau. Und der, also es ist ja seine Odyssee trotzdem noch und sie funktioniert in dem im Prinzip in den Spannungsmomenten und so ja auch unabhängig von diesen Faktoren. Aber es ist total interessant, dann einfach Leuten zuzuhören und dann zu erfahren, es gibt diese und jene Fraktion und hast du gehört, dass die in den letzten Jahren dies und jenes gemacht haben. Und je weiter man halt auch spielt und auch wenn man keinen Plan von der Metro-Welt hat, es bildet sich trotzdem ein großes Gesamtbild. Also die zeichnen diese Welt so, dass du dir danach auch wirklich im Kopf vorstellen kannst, wie es da unterirdisch aussieht und wie so die Geografie von diesem ganzen Ort ist.
Das ist ja besonders schön, weil man ja in den Ladebildschirmen siehst du ja auch immer die Karte der Metro und dann siehst du so gelb gestrichelt, ah, jetzt bin ich hierhin gereist oder jetzt irgendwie bin ich hier zu der anderen Station gekommen, weil wir hier die Abkürzung genommen haben. Also das heißt, in den Ladebildschirmen kriegst du ja auch nochmal Informationen darüber, wo du dich gerade befindest und damit sich in deinem Kopf so ein geografisches Bild deiner Reise irgendwie festigt.
Daniel, magst du die Hörer und uns vor allem kurz abholen? Also Metro 2033 ist ja das Originalbuch, das erste.
Genau.
Wo ist das jetzt angesiedelt bei den Spielen? Also das erste Spiel ist wirklich das Metro 2033. Spielt es die Geschichte vom Buch nach oder ist es ja auch parallel? Und dieser Artyom ist jetzt ja eine Parallelgeschichte, oder?
Nein. Das erste Metro 2033 ist genau 1:1 das Spiel, mit dem Unterschied, dass es ein alternatives Ende hat, auf Wunsch natürlich. Also das heißt, es gibt das normale Ende, wie es im Buch vorkommt, das ist quasi der Kanon, wie man immer so schön sagt. Das ist auch das Ende, was dann in Metro Last Light quasi
was Gültigkeit besitzt.
Was Gültigkeit hat für die Gesamtstory. Es gibt aber die Möglichkeit, und die kann ich euch jetzt nicht spoilern, da möchte ich auch nicht, ein anderes Ende zu machen, was finde ich aber gar nicht unbedingt das gute Ende ist, weil es ein bisschen von der Wucht, die das Buch hat und von der Wucht, die das Ende des ersten hat, nimmt. Weil man stellt sich da sehr, sehr viel Fragen über das Menschsein an sich und wie erkläre ich das jetzt, ohne irgendwas zu viel zu verraten? Aber so dieses.
Ja, ich weiß, in welche Richtung du meinst, ja.
Genau.
Und 2034 geht dann direkt da weiter.
Nein, 2034 ist im Prinzip eine Geschichte, die dann auch in diesem Metro-Universum spielt, mit anderen Figuren. Das heißt, der Artyom kommt da schon noch vor, aber er ist eigentlich nur eine Randfigur, die so ab und zu mal auftaucht oder den sie mal treffen oder es wird mal über Artyom geredet, das halt so, ja, was der Artyom damals gemacht hat, hat ja dann das und das ausgelöst oder so. Es ist aber eigentlich eine weiterführende Geschichte und deswegen sind ja auch viele Leute enttäuscht von diesem Buch 2034, weil sie eben sagen, ja, eigentlich erwartet man ja, dass man dann den Held, den man in Teil 1 liebgewonnen hat, dass man mit dem dann irgendwie weitere Abenteuer erlebt. Ja. Und das Metro Last Light ist im Prinzip die direkte Fortsetzung sowohl zu Teil 1 und als auch zu Buch 1, aber halt mit einer eigenen Story, die so nicht in den Büchern momentan stattfindet.
Die aber abgesegnet ist vom Autor, oder? Die jetzt auch als Kanon gelten darf.
Genau. Und um es ganz komplex zu machen, muss man auch dazu sagen, es gibt inzwischen, glaube ich, schon 2 oder 3 weitere Bücher von anderen Autoren, die diese Welt so faszinierend fanden, dass sie da auch was drüber geschrieben haben, die quasi offiziell abgesegnet sind. Also die nicht von diesem Dmitri Glukhovsky geschrieben sind, sondern die nur in dieser Metro-Welt spielen und da aber andere Parallelgeschichten erzählen. Aber die auch natürlich zu diesem ganzen Metro-Universum dazugehören.
Ja. Gut.
Dann alle Klarheiten beseitigt.
Etabliert, genau. Gut.
Jetzt aber bist du so geschockt von dieser ganzen Menge an Informationen, oder was?
Nee, dafür finde ich es umso erstaunlicher, dass man doch Metro Last Light gut, dass man da gut reinkommt. Also das ist ja dann auch eine Kunst, mit so einer bekannten, bestehenden Hintergrundgeschichte trotzdem eine eigene Geschichte zu erzählen, die auch als Spiel an sich funktioniert, ohne das Buch zu kennen, die aber bereichert wird durch das Hintergrundwissen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich will da auch reinkommen. Also es ist eine Welt, da sperre ich alle Sinne auf, um die aufzusaugen. Ich finde, also das explodiert ja vor Details und man will, also man kann ja, es gibt ja Spiele, wo alles nur so Staffage ist, ne, wo du irgendwie hingehst und hast halt irgendwie so einen Jahrmarkt und stellst dich dann hin und hörst mir ein bisschen zu und merkst, dass nach 2 Minuten die Schleife kommt und gehst weiter. So Assassin's Creed oder sowas. Und dann gibt's Spiele wie Metro, wo du dich an eine Theateraufführung hinstellst und merkst, dass der ganze Ding geht 20 Minuten. So, und wiederholt sich kein Stück und die haben da so ein komplettes Programm oder irgendwie so eine andere Stelle, da sind irgendwie so an einer Stelle so Flüchtlinge. Und dann habe ich aber irgendwie verpeilt, dass man den Wagen benutzen kann, bin also wieder zurückgelatscht und die reden immer noch. Mhm. Also da läuft halt irgendwie laufend irgendwie ein Dialog und diese Welt ist so reichhaltig und wenn man sich die Mühe macht, einfach sich dahinzustellen und sich das alles reinzuziehen, sich zuzuhören und den Gesprächen zu lauschen, dann ist da so viel an Informationen und die Welt wird immer dichter und immer komplexer.
Ja, du kannst dich wirklich hinstellen und zuhören, gell? Die reden nicht irgendwie nur einen Satz, der sich dann 10-mal wiederholt. Ja, sondern die haben echt richtige Gespräche, diese NPCs, das ist echt super.
Du hast halt tatsächlich nicht das Gefühl, dass die Welt nur eine Kulisse ist für dich, wo du die dann in dem Moment, wo du halt durchläufst, werden dann die Skripte getriggert und dann passiert halt kurz was, damit das eine schöne Schaubühne ist für den Moment, wo du da anwesend bist. Und du hast halt wirklich das Gefühl, das ist eine Welt, die dann in dem Moment, die da immer schon so ist und auch so weiterläuft und dem Moment, wo du da halt da bist, reagiert die Welt irgendwie auf dich, aber sie ist auch, wenn du weg bist, weiterhin da. Und es schafft diese Illusion perfekt aufrecht zu erhalten, dass du da eben nicht nur einfach durch ein Spiel läufst und dass es irgendwie eine echte Welt ist, die auch ohne deine Anwesenheit irgendwie anwesend wäre.
Genau, also es gibt, ja, klingt seltsam, aber also diese Theateraufführung zum Beispiel, ne? Das ist, wie das schon inszeniert ist. Du kommst da wirklich in diesen Saal rein und da sind Zuschauer und das ist irgendwie zusammengebaut aus alten Busteilen, wenn ich das richtig, oder irgendwie Wagenteilen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Bus. Und dann fängt die Show an mit irgendwelchen Mädels, die da halt diesen Kan-Kan machen. Und dann denke ich so. Entschuldigung.
Oder?
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall diesen Tanz, wo die Beine so...
Ja, dieses Moulin Rouge.
Genau, wo die so hoch... Und ich denke, okay, jetzt kommt noch eine Nummer und dann ist es vorbei. Stelle ich mich da hin, kommt ein Komiker auf die Bühne, kommt ein Musiker auf die Bühne, kommen Feuerkünstler auf die Bühne, kommen irgendwelche anderen auf die Bühne. Dazwischen Moderator, der immer einen neuen Text hat. Und ich stand nach einer halben Stunde und dachte ich, Alter, was ist denn hier los? Ey? Du musstest die ja nicht reinziehen. Also es gibt auch keine Taste zum Hinsetzen oder so, sondern du kannst jederzeit weiterlaufen. Dich auch jederzeit umdrehen und gehen oder dir das Publikum angucken oder zurücklaufen und eine andere Position einnehmen. Und es läuft trotzdem von selbst ab, als würde das alles eigenständig leben. Und so geht's ja weiter. Irgendwie gibt's da später eine Stelle, wo die nennt sich Venedig. Das ist irgendwie so eine halb unter Wasser gesetzte Station. Ja, genau. Also wo die Stadt mit Schienenfahrzeugen, mit so Booten durch die Gegend fahren. Deswegen Venedig. Und Alter, wie geil komplex das ist. Also, du kannst wirklich in jede Ecke reingehen und findest da irgendwie was. In einer Ecke war dann irgendwie so ein Spiel versteckt, wo du so Ratten abschießen musst und dafür Munition bekommen ist und so. Ja. Und in der anderen Ecke war dann ein Bordell und auch das ist irgendwie total komplex gestaltet und so. Und also es ist nicht in dem Sinne weitläufig. Also das macht ja auch in dieser Welt nicht so wirklich Sinn, weil es ja immer noch U-Bahn-Stationen sind. Aber auf diesem beengten Platz ist nichts, ist alles total mannigfaltig.
Ja, es ist tatsächlich völlig absurd, weil es ist ja ein Tunnel-Shooter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es widerspricht allem, was man eigentlich unter diesem Wort Tunnel-Shooter immer so abschätzig subsumiert. Weil da wird ja immer so dieses, ein Tunnel-Shooter ist halt so, wo du nach vorne durchstürmst und dann kommen rechts und links, poppen die Gegner auf die ballerst du halt. Und eigentlich hast du gar nicht groß Zeit, irgendwie mal abseits des Weges zu gucken. Und Metro ist ja genau das Gegenteil. Das Spiel zwingt dich nicht, aber es ermutigt dich unheimlich, an jeder Ecke einfach mal dir Zeit zu nehmen, mal irgendwo hinzugucken, mal im Gespräch zu lauschen, mal einfach nur hier sich hinzusetzen und dann macht so ein Opa, macht halt für so Kinder so Schattensymbole mit den Händen und erzählt ihnen halt so eine Geschichte. Ja, ja. Du kannst einfach vorbeirennen, du kannst dich aber auch hinstellen und dir angucken, was die Kinder dazu sagen und wie die reagieren auf das, was er da zeigt und
und es ist für die Hauptstory ja völlig irrelevant. Das ist ja noch das Schöne. Es ist ja nicht so, dass alles irgendwie total bedeutungsschwanger wäre für das Gesamterlebnis, sondern dass der da Schattenspiele macht für die Kinder, ist ja wirklich nur ein Atmosphäre-Bonus. Mhm. Nur aus dem Grund ist das da drin und ob du das jetzt siehst oder nicht, spielt für die Geschichte und fürs Vorankommen ja überhaupt gar keine Rolle.
Nee. Und so gibt's unzählige Beispiele. Also du kommst immer mal wieder in irgendwelche, zum Beispiel so kleine Mini-Restaurants, wo dann irgendwie die Wachen da sitzen, die gerade Pause haben vorne, also die nicht am Checkpoint stehen und gegen die äußeren Bedrohungen verteidigen müssen und die unterhalten sich dann über das, was da irgendwie passiert ist. Und allein wenn du da stehst und das aufsaugst, kriegst du Informationen über die Welt und es trägt zur Atmosphäre bei.
Aber wo du Tunnel-Shooter sagst, ne? Also ich habe ohne Witz noch nie so geile Tunnel gesehen in einem Computerspiel. Also das ist, die haben ja wirklich, also das ist, erstens ist es natürlich mega klaustrophobisch, klar, also das gibt das Setting ja auch so her, aber sie haben sich wirklich so viel, da sind so viele Details in diesem U-Bahn-Tunnel drin, die Grafik hat mich komplett weggehauen. Also es gibt da zum Beispiel so Gänge.
Ihr spielt auf der Xbox auch beide, oder?
Nee, ich spiele auf der PS3.
Ich auch,
ja. Also Konsole, ja. Ja, weil am PC genau. Sieht's ja nochmal besser aus.
Ja, aber also keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, aber das ist so, also wie die Beleuchtungseffekte sind sowieso schon total irre, aber dann haben die halt so Details drin, dass du da ganz viele Spinnenweben zum Beispiel hast, die jetzt aber nicht einfach so ein flaches Ding sind, sondern schon irgendwie dreidimensional wirken und dann laufen da drin immer so kleine Spinnen rum. Ah, so richtig eklig und die machen dann, die haben alle natürlich auch einen Schattenwurf und so und dann gehst du durch diese U-Bahn-Tunnel durch und dann hast du überall verschiedenes Zeug rumliegen, was irgendwie mal auf der Strecke geblieben ist, sprichwörtlich irgendwo, und das wiederholt sich nie. Also ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt die Assets doch mal wieder verwendet worden sind oder so, sondern irgendwie sieht alles handdesigned aus. Und da gibt's dann immer so Nebengassen, wo du dann siehst, da waren so Verwaltungszimmer irgendwie drin, wo früher die U-Bahn-Tunnel verwaltet worden sind und so. Und auch da sieht alles komplett anders aus. Und dann kommst du zum ersten Mal an die Oberfläche und hat's mich komplett von den Socken gehauen. Da habe ich echt gedacht, so, das ist wie Stalker, das kennt ihr das noch, dieses alte PC-Spiel. Von der Production Value aber so verzehnfacht oder so, ne? Weil Stalker war ja irgendwie so ein Open-World-Ding, hat ja auch eine geile Atmosphäre, aber sah halt nicht ganz so geil aus. Und da haben die halt einfach alles auf so einen kleinen Raum beschränkt, ne? Die wussten halt, du läufst da jetzt diesen Tunnel entlang, aber alles an grafischen Details reingepackt, was geht. Zum Beispiel wird dir empfohlen, nicht ins Wasser zu fallen in so einem Sumpf. Und dann bin ich aber mal versehentlich ins Wasser gefallen und habe jetzt mit gerechnet, dass du einfach so irgendwie so unter Wasser nicht zu sehen ist. Aber du fällst da rein und kannst für einen kurzen Moment sehen, was da unter Wasser los ist. Und das sieht original aus wie bei Herr der Ringe, wenn der Frodo mal ins Wasser fällt irgendwie und da sie diese Ringgeister
sind. So, ne?
Ja, in diesem Sumpf. Also du hast zwar keine Geister, aber du hast halt überall diese Algen rumschwimmen und ich meine da vielleicht mal so ein paar mutierte Fische gesehen zu haben und so. Und das ist echt nur 2 Sekunden vom Spiel oder so. Und aber selbst da stecken so Details drin. Das hat mich komplett umgehauen.
Also atmosphärisch auch, was mir in dieser Außenwelt aufgefallen ist, ist unbedingt gar nicht das Schlimme, was du siehst, sondern das Schlimme ist das, was du nicht siehst. Also du hast halt ganz oft, hörst du so ein irgendwo in der Entfernung so ein Tier kreischen und boah, und dann stehst du da draußen in dieser Ruinenwelt und dann der Wind rauscht und du hörst die ganze Zeit dein eigenes Atmen, was ist ja auch irgendwie, weil du ja immer diese Maske trägst, diese Atemmaske, und boah, aber du hast irgendwie das Gefühl, du kannst dich nicht gegen diese Welt schützen, so die Maske ist dein letzter Rückzugspunkt, der dich vor dieser bösen Welt da draußen schützt. Und dann hörst du dieses Tier kreischen und hast dann oft in deinem Kopf einfach so, dass du irgendwie das Gefühl hast, scheiße, da raschelt doch irgendwas und da hat sich irgendwas bewegt. Und da ist dann aber meistens gar nichts. Aber allein dieses, was es im Kopf auslöst, dürfte wahrscheinlich besonders dir gut gefallen haben, Micha, oder? Weil das ist ja fast schon so wie so alte, gute Horrorspiele.
Das ist so gut. Also ich liebe das wirklich. Also es ist, das hat mir bei Stalker schon gut gefallen. Dieses Survival-Feeling und auch dieses Gefühl von so einer unsichtbaren Präsenz durch diese Radioaktivität, ne, und durch den postapokalyptischen Schleier, der sich so über diese Welt legt. Metro geht da volle Kanne wirklich voll drauf. Also du hast halt wirklich, es gibt da eine Stelle, wo du so ein Flugzeug reingehst, so ein Flugzeugwrack, das da abgestürzt ist, und dann fängt dein Begleiter und du fängst dann an, so Geister zu sehen, so, und du hast dann ständig diese Stimmen im Kopf und die werden immer intensiver, immer größer, bis man so eine Vision bekommt, aber das ist, die Hinführung dahin ist sehr geil gemacht, und diese kleinen Kniffe im Gameplay, die suggerieren, dass du jetzt wirklich ziemlich am Arsch bist, was die ganzen Survival-Sachen betrifft, sind richtig gut. Also die Maske, hast du gerade gesagt, ist wirklich geil. Ich finde geil, dass du zum Beispiel die Maske mit der Hand so abwischen kannst, ne? Wenn du so ein, also du, wenn du irgendwie bespritzt wirst mit Flüssigkeiten, also sei es jetzt Wasser oder irgendwie Blut natürlich in Gefechten, dann ist da die Sicht auch komplett versperrt und du kannst dann aber mit einem Tastendruck dann einfach so drüber wischen und dann ist es auch nicht einfach weg, sondern hat dann einfach nur dort, wo die Hand war, irgendwie so einen Streifen irgendwie freigemacht oder so. Und das hat wirklich auch so ein dumpfes Geräusch, als würdest du da jetzt gerade so auf deinen Kopf packen. Das ist unheimlich gut. Und dann so Sachen, dass du ein Feuerzeug hast, dass der im Prinzip den Wegweiser ersetzt, ne? Also dort, wo es hinzeigt, kannst du so grob hingehen und ist das schnell, da war noch was anderes.
Ne, du hast so eine Kladde mit einem Kompass drauf und da stehen deine Missionsziele drauf. Und der Witz ist aber, wenn du diese Kladde, also das ist ja sowieso der nächste Aspekt, dass es gibt im ganzen Spiel keine Bildschirmanzeigen, sondern du hast...
Aber nur im Ranger-Modus, glaube ich, gell?
Nee, im normalen Modus doch auch. Also alle Informationen, die du...
hast. Nur die Munition. Nur die Munition ist bei normal zu sehen, aber ich glaube,
fehlt's komplett. Aber selbst die kannst du bei vielen Waffen direkt ablesen, weil du zum Beispiel dann so ein seitliches Magazin hast und dann siehst du halt, okay, wenn's ganz durchgerutscht ist, dann ist jetzt die Munition rausgeschossen oder so. Und mit dieser Kladde, die hast du eben in der Hand. Und wenn du aber im Dunkeln bist, kannst du die nicht lesen. Das heißt, du musst dann dein Feuerzeug anmachen, um zu lesen, was du auf dieser Kladde stehen hast oder um den Kompass zu erkennen. Und
Das tut dem Spiel total gut, finde ich, dass auf diese ganzen HUD-Elemente total verzichtet wird. Also wie gesagt, dieser Ranger-Modus, der hat ja auch so ein bisschen Furore gemacht im Vorfeld, weil es ein DLC quasi ist, also dieser Hardcore-Modus. Ist so, wie man das Spiel eigentlich spielen sollte, laut Entwickler. Ja. Und dieser DLC ist quasi jetzt nicht mehr dabei, wenn du es irgendwie erst in einem Jahr oder so kaufst. Also das ist quasi ein Vorbestellerbonus und für die First Edition oder sowas gewesen.
Ja, aber
kostet halt nochmal einen Fünfer.
Ja, aber es ist dieses klassische, die Erstkäufer kriegen das halt. Ja. Also die Leute, die das Originalspiel kaufen. Das
sind auch die Fans quasi,
genau. Ja. Und also
hat jemand mal ausprobiert von euch? Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den Ranger-Modus an, ja.
Ah, okay. Nee, ich hab's, glaube ich, auf normal oder sowas dann gespielt.
Aber was ich auch total geil finde, ist dieses Ladegerät, was ihr dabei habt, ne? Also wenn ihr, es gibt ja so einen Batterielader und die Batterieleistung der Taschenlampe lässt ja nach einer Zeit nach. Und es ist so gut, in so einem Spinnennest drin zu stehen und da sind dann irgendwie so Spinnenviecher, die kannst du nur mit deinem Licht vertreiben. Und wenn du die Lampe ausmachst, du hörst dann schon das Kräuchen und Fleuchen um mich herum. Du hast dann quasi so 10 Sekunden, um schnell was zu machen. Und das ist gerade die Zeit, die du hast, um dieses Ladegerät auszupacken. Da Kurbel ist nicht so ein Griff. Weiß ich nicht, wie es funktioniert. Auf jeden Fall musst du diese Hydraulik bedienen und dann wird die Taschenlampe mit jedem Klick irgendwie ein bisschen heller. Aber durch diese Abhängigkeiten, auch dass du immer deine Gasmaske, diesen Filter wechseln musst und so, entsteht halt so dieses Gefühl von Wehrlosigkeit, die du in anderen Horrorspielen teilweise gar nicht mehr hast. Ne? Ja. Also so Anti-Beispiel wäre halt sowas wie Resident Evil, wo du so einen Super Soldier irgendwie steuerst, der halt irgendwie genug Munition hat und so. Oh, darüber müssen wir auch sprechen, die Munition.
Ja, ich wollte gerade auf die Waffen zu sprechen kommen, weil Dead Space hat ja auch diesen starken Survival-Aspekt im ersten Teil, weil du ja immer unter Munitionsknappheit herrscht. Und wir haben ja beim dritten auch gemerkt, wenn du dann erstmal irgendwie genügend Muni hast, dann geht ja diese Angst auch ein bisschen verloren und flöten. Und hier kommt ja noch dazu, dass die Waffen alle so völlig rudimentär eigentlich noch mit Dampf auch irgendwie betrieben werden und irgendwelche skurrilen Mechaniken haben, weil halt wirklich einfach in dieser postapokalyptischen Welt werden halt die Waffen so zusammengebaut aus Elementen, die halt noch so übrig sind und liegen geblieben sind. Und dann ist halt irgendeine völlig fremde Tachoanzeige da an diese Waffe dran geschraubt, um den Druck anzuzeigen vom Snipergewehr. Das finde ich so großartig. Ich bin echt kein Waffennarr, aber diese Waffen, die haben es mir echt angetan, diese.
Ich finde, das erklärt es auch ganz gut, dass die Waffen nicht so wirkungsvoll sind. Also genau. Du musst da gerade musst da schon ein bisschen was reinballern. Aber ich finde, das macht irgendwie in der Welt Sinn, weil man eben sagt, ja gut, das sind eben keine maschinell hergestellten Hochpräzisionswaffen, sondern es ist halt aus irgendwelchem Schrott zusammengebastelt und ja, die erfüllen schon ihren Zweck, aber besonders gut schießen die halt auch nicht. Und du hast ja auch dann immer, wenn du viel schießt, hast du dann oft, dass die Waffe dann irgendwie blockiert, dass es so eine Ladehemmung gibt und dann musst du irgendwie nochmal draufhauen. Das ist zwar nur eine Animation, die abläuft, aber die kostet dich halt manchmal wertvolle 4-5 Sekunden, bis du erst wieder den nächsten Schuss abfeuern kannst, der dann schon über Leben und Tod entscheiden kann.
Ich finde auch großartig, dass die Munition zum Beispiel auch die Währung ist, ne? Beim Händler. Also es gibt da jetzt keine getrennte Währung in Form von Geld oder irgendwelchen anderen Rohstoffen, sondern Munition ist das Geld. So, weil es halt das größte Gut ist, das du in dieser Welt irgendwie haben kannst. Und dann überlegst du dir gut, ob du die Kohle dann in einem der Städte irgendwie ausgibst für neue Waffen oder so, oder ob du nicht einfach die paar Patronen irgendwie sparst. Mhm. Und das ist, du gehst halt super sparsam damit um.
Also man muss aber dazu sagen, es ist nicht die normale Munition, sondern halt diese Militärmunition. Military Grade Ammunition. Also die Munition, die vor dem Krieg quasi die noch übrig ist, von damals, und das macht ja dann eigentlich auch Sinn, dass das eine Währung ist, weil es halt einfach nur eine begrenzte Anzahl davon gibt.
So wie die Kronkorken von den Nuka-Flaschen bei Fallout zum Beispiel.
Richtig, stimmt. Ja.
Aber also. Was sagt ihr denn zum eigentlichen Shooter? Also wir reden jetzt die ganze Zeit über die Atmosphäre, über die Authentizität zum Buch und über den Survival-Horror-Aspekt. Aber im Grunde ist es ja, die meiste Zeit verbringt man ja wirklich mit Ballern. Also über die Waffen haben wir gesprochen. Ich nicht. Klar, je nachdem, wie man das Spiel spielt, aber im Kern ist es natürlich trotzdem ein Ego-Shooter. mit einer faszinierenden Welt, aber man muss ja trotzdem ballern, um zu den nächsten Szenen zu kommen, wo man dann zum Beispiel wieder alte Männer beim Schattenspiel zugucken kann. Wie gefällt euch denn der Shooter-Part? Weil den finde ich eigentlich mit das Schwächste vom ganzen Spiel. Also die Waffen gefallen mir gut, wie die sich anfühlen, die Waffen, aber die eigentlichen Gefechte sind jetzt dann eher so, ja, oder? Die macht man halt so durch, damit man zum nächsten Element kommt, zum nächsten Set-Piece.
Okay, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr wenig geballert. Also ich habe schon versucht, fast jede Stelle irgendwie immer schleichend zu schaffen. Also wirklich auch dann erstmal versuchen, mir einen Überblick zu verschaffen. Dann kannst du ja Lampen rausschrauben, also Glühbirnen rausschrauben, damit du da Schatten hast. Dann kannst du so Öllampen auspusten. Du kannst, wenn du Glück hast, findest du einen Sicherungskasten, der gleich in dem ganzen Areal das Licht ausmacht. Und dann kannst du Gegner, was ich auch sehr cool finde, du kannst halt hinter sie schleichen und dann kannst du nochmal entscheiden, ob du sie nur ausnockst oder ob du sie umbringst. Und
nicht immer, oder?
Doch. Hinter jedem Gegner, hinter dem du stehst, kannst du entweder, ich glaube...
Nee, klar. Aber ich meine jetzt nicht alle Battle Arenas sind so gestaltet, dass du schleichend durchkommst.
Fast schon.
Nicht den einen? Doch.
Okay, es gibt am Ende dann nochmal eins, wo du dann auf jeden Fall kämpfen musst. Aber im Regelfall kannst du eigentlich alles schleichend schaffen. Also manche sind wirklich schwer, weil da sind dann ganz viele gut ausgerüstete Gegner. Und das Problem ist ja auch, du kannst dann zwar alle Lichter löschen, aber die KI merkt es dann. Also ich finde es manchmal ganz cool, dass die dann sagen so, da ist doch was. Und das hast ja oft das Problem bei anderen Schleichspielen, dass du alle Lichter ausmachst und die anderen einfach im Dunkeln weiter ihre Kreise ziehen, als ob nichts passiert wäre, was natürlich ganz schön dämlich ist. Und bei Metro machen die dann aber ihre Grubenlampen an oder sie haben Lampen an den Waffen und fangen dann halt an, Ecken auszuleuchten. Und ich finde, das sorgt halt dafür, dass nochmal eine zusätzliche spielerische Herausforderung ist, dass du nicht einfach alle Lampen ausmachst und dann durchmarschierst, sondern dass du eben dann trotzdem die Gegner irgendwie umschleichen musst oder sie im Idealfall ausnockst, weil sie sich ja mit ihren Taschenlampen trotzdem entdecken.
Genau, das. Aber spätestens bei den Monstern funktioniert das dann nicht mehr.
Richtig, also es gibt halt die zwei Arten. Es gibt natürlich die Monsterkämpfe und die Monsterkämpfe sind, die laufen in der Regel eigentlich auf dich zu. Also es gibt diese Dinger, die deine Gedanken beeinflussen, die sehen so ein bisschen Dark aus
Ones,
wie,
oder?
Wie heißen die? Daniel wird es wissen, die so ein bisschen auf vier Beinen rumspringen, so ein bisschen aussehen, sich bewegen wie Affen so ein bisschen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Namen, aber ich weiß, was du meinst. Das sind diese Monster. Und die Dark Ones, da sieht man ja mal wieder, dass du das Spiel überhaupt nicht verstanden hast, Manu. Da gibt's ja nur noch einen davon.
diesen einen davon, ja. Ich dachte, das wären die Brut von dem oder sowvas.
Das ist ja
Frechheit.
Das habe ich ja sogar ich verstanden.
Also ich kling mich mal dann aus hier an der
Stelle. Nein, ciao. Also jetzt ohne Witz, also die Monsterkämpfe sind natürlich, die laufen auf dich zu und flankieren dich jetzt nicht großartig. Das finde ich, also bei den, diese Schleichsequenzen haben mich positiverweise an das Riddick-Spiel erinnert.
Oh ja, stimmt, genau. Chronicles of Riddick. Und dann gibt es Escape from Butcher Bay und Dark Assault on Dark Athena.
Genau, also eins der wenigen Stahlspiele, die ich echt feier, weil da kam das Gefühl so geil rüber, dass man da durchs Dunkel sneakt und war cool. so ähnliches Gefühl hatte ich jetzt bei Metro auch und das hat mir sehr gefallen. Also ich habe das meistens auch lösen können. Also wenn dann bin ich nur aufgeflogen, weil ich zu blöd war. Oder einfach irgendwie ich habe selbst einen Gegner dann im Dunkeln übersehen und bin dann gegen den gelaufen oder so. Das passiert mir ja gerne mal. Aber ansonsten geht das schon in die Richtung. Aber bei Monstern geht das natürlich nicht. Also die sind einfach knallhart animalisch und laufen ganz shooter-typisch einfach direkt auf dich zu. Aber das würde ich gar nicht als Kritik empfinden. Weil ich finde das nur nachvollziehbar. Das ist eher so auf diesen, die sollen dich ja überrumpeln. Und es gibt auch einige, die dich dann von hinten angreifen, aber dich erstmal einkreisen und einfach stumpf angreifen. Und ich weiß nicht, ich finde das Shooter-Gameplay, ich finde es okay, also ich finde es gut. Es ist natürlich kein Waffenporno wie Black oder so, das will es aber auch gar nicht sein. Also darüber hatten wir ja gerade gesprochen, dass die Waffen sich so ein bisschen stumpf anfühlen. Es ist zum Beispiel jetzt nicht so eine, also ich finde, es ist nicht so eine Gurke wie bei Bioshock zum Beispiel. Also da hat mich das Shooter-Game viel, viel mehr gestört. Also ich finde, also hier fühlt sich das einfach, es fühlt sich natürlich anders an als Call of Duty und so weiter, weil es wie gesagt kein Waffenporno ist. Aber es fühlt sich aber auch sinnig in dieser Welt an, irgendwie nachvollziehbar und also wenn man das so sagen kann, authentisch und irgendwie plausibel. Und bei Bioshock zum Beispiel, da haben wir ja lange und breit drüber geredet, ist ja dieses Shooter-Gameplay mehr so so irgendwie total überflüssig und man braucht es tatsächlich nicht. Und das wirkt halt hier überhaupt nicht aufgesetzt.
Ich hatte am Anfang die erste Stunde oder so, hatte ich ein bisschen Sorge, dass es sich zu sehr an Call of Duty orientiert. Da war relativ viel geskriptet. Mhm. Da waren dann auch so Rail-Shooter-Parts quasi dabei, also wirklich Rail-Shooter. Man ist auf den Waggons dann da lang gepäst durch die dunklen Gänge und hat währenddessen irgendwie Sachen abgeballert. Hattest du da Sorge, Daniel? Weil das war beim ersten, glaube ich, noch nicht so extrem, gell? Diese geskripteten Szenen, wo man eigentlich gar nicht mehr viel unter Kontrolle hat.
Ja, doch. War beim ersten schon auch so. Okay. Aber ich hatte die Sorge überhaupt nicht, weil ich wusste, dass die auch im ersten schon, und das ist jetzt auch bei Last Light wieder so, dieses Pacing total gut hinbekommen haben. Also man hat immer so, mal hat man so eine Survival-Sequenz, wo man wirklich alleine irgendwo im Dunkeln unterwegs ist und die ganze Zeit nur an seiner Taschenlampe pumpt, damit einem der Strom nicht ausgeht. Oder man kriegt dann später noch ein Nachtsichtgerät, was natürlich auch strombetrieben ist. Das heißt, da muss man auch immer dann irgendwie auf die Uhr gucken, beziehungsweise auf diese kleine Anzeige, dass der Strom nicht ausgeht. Und dann hat man aber wieder mal was, wo man in der Station ist, wo man weiß, jetzt muss ich nicht kämpfen, sondern jetzt laufe ich hier einfach nur rum und schaue mir alles an und rede mit den Leuten und handle ein bisschen und so. Und danach hat man wieder was, wo man dann zusammen eher was ein bisschen Actionreicheres hat, wo man mit einem KI-Kameraden unterwegs ist. Also es ist irgendwie so, das Pacing ist immer genau richtig zwischen den verschiedenen Spielelementen, weil die sich immer abwechseln. Also ging mir jedenfalls so.
Ich sehe schon, ihr habt nichts auszusetzen, ne?
Doch, ich habe einen einzigen Kritikpunkt. Einen einzigen. Das finde ich auch nach wie vor mega doof, dass Artyom, heißt so, ne? Dass der nicht redet im Spiel.
Auf zum Artyom!
Finde ich super doof. Weil der kann
ja nicht. Hast du das sowieso anspielen, ja?
Der kann das, der redet ja in den Zwischensequenzen.
Er redet, ne? In den Zwischensequenzen. Er hat ja eine Stimme sogar, ja.
Er hat eine Stimme, auch eine coole Stimme. Also im Original jedenfalls. Um Himmels Willen nicht die deutsche Version spielen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu, ne?
Das ist dein Thema, okay.
Micha, du hast doch nicht gedacht, wir kommen hier aus einem Podcast raus, ohne dass Manu über Synchro nörgelt.
Ja, der hat sich da schon Notizzettel zurechtgemacht. Aber das wollte ich noch kurz sagen. Das ist das Einzige, was ich doof finde. Weil es gibt wirklich eine Stelle, da hast du einen Begleiter, der redet wie ein Wasserfall. Und ich dachte, und das ist mir wirklich negativ aufgefallen. Es gibt diese Sequenzen, wo du allein unterwegs bist und das Spiel so geil. Und es gibt auch andere Sequenzen, wo die Leute nicht so viel quatschen. Es ist auch perfekt, nur da gibt es diesen einen Typen, das will ich jetzt nicht weiter spoilern, werdet ihr schon sehen, aber der ist am Anfang dabei und es gibt so viele starke Szenen und der redet und redet und redet und redet. Und ich dachte mir, boah, wenn sie da jetzt noch wenigstens einen Dialog draus gemacht hätten, also so eine Interaktion, und das nicht so ein Monolog irgendwie wäre, dann wäre es perfekt gewesen. Und das stört mich wirklich. Also ich mag das eh nicht, wenn Figuren in Spielen nicht reden. Es gibt so ganz wenige Ausnahmefälle, wo das funktioniert, so Portal 2 zum Beispiel, aber da ist die Welt auch eine andere. Hier hast du eine Welt voller Menschen und dass dein Hauptcharakter der Einzige ist, der nicht redet, obwohl er reden kann, ist super doof.
Gerade weil er ja auch so ein Abenteurer ist. Also das heißt, diese Metrostationen sind ja oft sehr, in Anführungsstrichen, ich nenne sie mal autark und langweilig, weil die Leute sitzen halt unter der Erde und die haben ja kaum Kontakt zur Außenwelt. Und wenn dann mal jemand von einer anderen Station kommt, dann bestürmen die den natürlich alle, weil sie halt wissen wollen, weil er ja so eine Art Neuigkeitenüberbringer ist. Und dann wirkt's halt noch absurder, wenn der dann mit keinem redet und auch die Informationen und das Wissen, was er jetzt von einer anderen Station mitbringt, nicht mit den Leuten teilt.
Das ist total seltsam. Also er muss ja jetzt nicht faseln wie am laufenden Band, das verlange ich ja gar nicht. Aber dass er zumindest mal so ein paar, zwei, drei Sätze sagt, irgendwie, wenn die Leute sich mit ihm unterhalten. Weil es gibt ja auch diese Sequenzen, wo tatsächlich nicht viel passiert und einfach nur so ein Gespräch stattfindet irgendwie. Also es würde, wo du nach Venedig reinfährst und dich da mit dem Fischer unterhältst, so, das sind coole Sachen. Aber wenn Artyom dann wenigstens den Mund aufmachen würde und sagen würde, ja, cool, dass ich hier jetzt mitfahren und sowas alles, ne? Weil es ist ja kein Vasencharakter. Es ist jetzt nicht so ein Typ, es gibt ja auch so Charaktere, die werden mit dem so Rollen, ja, also wie so eine Vase gefüllt mit dem Spielerzeug, das du so hast, mit deinen eigenen Vorstellungen. Aber in dieser
Das ist ja eine Romanfigur im Basis.
Genau, es ist eine Romanfigur, die hat einen festen Charakter. Da verstehe ich nicht, warum sie ihm da nicht einfach reden lassen sollen. Weil, also da funktioniert es so wie bei Tomb Raider zum Beispiel, wo die Frau halt die ganze Zeit redet, aber das ist ihr Charakter. Und man spielt sie ja trotzdem gerne, man kann sich ja trotzdem mit identifizieren. Vielleicht sogar noch mehr, als wenn sie jetzt nichts gesagt hätte. Mhm. Und das finde ich, das ist halt so, also wirklich der einzige Negativpunkt, der mir aufgefallen ist.
Ja, das fand ich bei Tomb Raider, fand ich dann zum Beispiel wieder nervig, dass sie permanent mit sich selbst redet und auch immer alles, was sie macht, kommentieren muss für sich selbst. Das hat mich dann eher ein bisschen genervt. Also da finde ich es dann schon okay, wenn die einfach mal die Klappe halten. Reden sollen sie dann wirklich nur in Interaktion mit anderen mit anderen Charakteren, also dass sie da dann irgendwie auch mal was kommentieren oder was erzählen, was sie gemacht haben. Aber
ja, da gibt es sicherlich eine goldene Mitte. Also bei Metro würde es auch deplatziert wirken, wenn Artyomins immer sagen würde, jetzt muss ich mal
nach. Ja, so One-Liner oder Sprüchler
ja, oder so. Ja. Ja, genau. Also ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hat es mir bei Tomb Raider gefallen, aber ich glaube, bei Metro wäre das auch scheiße, wenn er jetzt irgendwie immer was sagen würde. Es würde die Atmosphäre auch kaputt machen. Aber er
apropos
muss
wenigstens irgendwas
sagen. Und reden. Ja, genau. Jetzt lassen wir zu dem Lieblingsthema
kommen. Also mein Lieblingsthema, ja, aber ich muss es diesmal relativieren, weil ich finde beide Synchros zum Kotzen. Also ich habe auf Deutsch angefangen, gefällt mir überhaupt gar nicht, aber da brauchen wir ja nicht drüber reden. Und dann habe ich es auf Englisch gestellt und ich finde es fast noch schlimmer auf Englisch, weil diese ganze Atmosphäre, du bist in einer Untergrundstation, wo nur Russen sind. Ich habe jetzt ja auch von Daniel gelernt, dass die Nazis ja auch Russen sind. Die reden alle mit einem extrem russischen Akzent Englisch. Ja, du bist also mitten in diesem Theater und du redest mit den Leuten und du redest mit dem Anführer und die reden alle nicht russisch miteinander. Das finde ich so absurd. Und dann eben auch noch mit diesem gebrochenen Englisch. Also wenn, dann sollen sie halt wenigstens normal Englisch reden. Dann kann ich mir wenigstens vorstellen, ich hätte irgendwie einen Babelfisch im Ohr. Ja? Mhm. Aber immer mit diesen starken Akzenten, das hat mich auch schon bei Assassin's Creed immer gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob die russische Version drauf ist. Daniel, ja. Du hast gemeint, man kann die Xbox, man kann es leider nicht im Spiel umstellen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Sonst würde ich auf Russisch mit englischen Untertiteln spielen oder mit deutschen. Aber das heißt, du musst wirklich in die Systemeinstellungen und die Xbox auf Russisch stellen, damit du es auf russischem Originalton hast.
Keine Ahnung, ich habe es nicht gesagt, aber ich kenne ja solche Probleme überhaupt nicht, weil auf der Luxuskonsole PS3 wirst du einfach am Anfang gefragt, welcher Sprache möchtest du das spielen? Und dann kannst du auch später einfach nochmal ins Menü gehen. Ja. Und da stellst du dann, hast du dann zwei Optionen, und zwar einmal die gesprochene Sprache und einmal die Onscreen-Sprache. Und da kannst du dann zum Beispiel einstellen, hey, ich möchte Russisch, aber dann mit deutschen Untertiteln oder so.
Und das hast du gemacht?
Ich habe es mal ausprobiert, aber es war mir dann auf Dauer zu blöd, weil du dann halt, weil Russisch verstehst du halt gar nichts. Es ist dann atmosphärisch zwar ganz nett, aber du musst dann halt permanent unten die Untertitel mitlesen. Und es war mir auf Dauer zu nervig, dass ich es dann doch auf Englisch, auf dieses Comrades, Artyom umgestellt
habe. Aber es ist schon auch ein bisschen albern, oder?
Ich finde, es geht. Also ich konnte es dann
noch. Immer noch besser als auf der deutschen Version. Da klingt es noch ein Ticken alberner, aber es schenkt sich nicht viel, finde ich. Es wirkt einfach gekünstelt, ehrlich
gesagt. Ohne Scheiße, ich habe das auf Russisch gestellt, also zwar mit deutschen Texten so, aber ich habe es nicht ausgehalten. Weil vor allen Dingen habe ich beim Deutschen immer den Eindruck gehabt, dass es immer dieselben Synchronsprecher sind. Ich weiß nicht, wie groß die Riege in Deutschland ist an bekannten Synchronsprechern, aber es ist auf jeden Fall dieser Typ, der in der Call of Duty-Werbung diesen Replacer ausspricht. Eine Stimme, von dem ist das. Und die klingen auch alle so ähnlich irgendwie. Und dass die Russen dann auch immer so übertrieben vertont werden müssen. Die klingen halt alle völlig besoffen.
Klingt alles wie so ein James-Bond-Film, finde ich. Egal,
ja, ob Englisch oder Deutsch, oder? Also ich muss wie Goldeneye oder so, weißt du? Super albern, also richtig schlecht. Und dann gebe ich dir völlig recht, Manu, habe ich ja dann auf Englisch gestellt, weil ich dachte, vielleicht ist es ja so auf international produziert worden. Ich hatte keine Ahnung. Ey, das war fast noch schlimmer.
Aber kennt ihr diesen Arnold Schwarzenegger-Film, wo er diesen Russen in Moskau, diesen russischen Polizisten spielt, wo quasi ein Österreicher, der schlechtes Englisch spricht, einen russischen Akzent imitiert? Also das ist wirklich, wenn man das erlebt hat, dann bis freust du, die kommen dir an Metro die Freudentränen, wie gut das synchronisiert ist. Also vielleicht hätte man sich den vorher nochmal angucken müssen, um sich so ein bisschen runterzubringen.
Also man muss das so sagen, die Synchro ist natürlich gut gemeint, ne? Und aus technischer Sicht ist die natürlich auch gut. Also es ist also ich denke, die allermeisten Leute werden sich jetzt nicht dran stören. So, also gerade so. Die so Gelegenheitsspieler, die werden sagen, okay, bin ich gewohnt aus deutschen Filmen, aus deutschem Kino oder aus deutschen Simulationen. Es ist ungefähr das Niveau, das ist schon in Ordnung, das ist gut gemacht. Es ist nur so, wenn du so ein totaler Atmosphäre-Junkie bist wie wir drei, dann flippst du da aus. Also du, wenn du sowieso schon gewohnt bist, ein paar Serien oder Filme halt im O-Ton zu gucken und du legst da wirklich Wert drauf, ist es ja nur gut, dass du die Wahl hast und dann auch wenigstens auf Russisch spielen kannst.
Ich meine, da ist mir lieber, bei Serien und Filmen tendiert es ja immer mehr dazu, wenn dann irgendwie so kurze Sequenzen in Russland oder in Deutschland spielen, dass sie dann wenigstens dort auch in der Sprache des gesprochen wird, ja, und dann wird es halt untertitelt. Was dann auch zu Stilblüten führt, wie bei Breaking Bad oder so, wo dann in der deutschen Sequenz offensichtlich jemand spricht, der nicht Deutsch kann.
Und wo Hannover aussaut wie New
Mexico. Und man immer dann an Monty Python, an den lustigsten Witz der Welt erinnert wird, wo die da durch den Wald laufen und den deutschen Witz erzählen. seit ich diesen Sketch gesehen habe, kann ich sowas irgendwie nicht mehr ertragen. Aber ja, schade.
Ja.
Gut, aber ich muss mal ausprobieren, ob ich es auf Russisch stellen kann, die Xbox. Dann finde ich wahrscheinlich mich im Menü nicht mehr zurecht, aber mal gucken.
Das musst du dir dann
sage ich, Kinect, Nastrovje. oder so. Ja.
aber es ist schon wirklich krass. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel da auch vorgelesen habt von dem Jason Rubin, von dem THQ-Chef, über den man jetzt
gerade darauf hinkommen.
Genau, über den man jetzt sicherlich streiten kann und der sich dann ja auch hinstellt und sagt, ja, das ist jetzt kein PR-Stunt und sowas. Aber ich meine, natürlich hat es der Aufmerksamkeit um das Spiel in keinem Fall geschadet, dass er da sowas geschrieben hat. Aber trotzdem muss man einfach
mal doch sagen, was er geschrieben hat.
Ach, ja gut, er hat ihm geschrieben, dass das schon krass ist und dass man das unheimlich hoch anrechnen muss, dass dieses Studio da, also er stellt das ja wirklich so dar und ich meine, jetzt ist die Ukraine wirklich kein dritte Weltland mehr, also das ist natürlich jetzt auch ein bisschen übertrieben, als ob die da halt wirklich alle so in der Ruine auf Klappstühlen sitzen und in einem Land, wo es 9 Monate im Jahr Winter hat und die sitzen da mit Handschuhen und dick vermummt und programmieren da auf 20 Jahre alten Rechnern irgendwas zusammen und dann kommt sowas raus. Also ich finde, dass er hat das schon ein bisschen übertrieben dargestellt und ich weiß nicht, das kann sein, dass ich das jetzt da reinlese, aber mir kommt halt in solchen Fällen immer so diese amerikanische Überheblichkeit, so dieses, hey, überall außerhalb von den USA sitzen die Leute ja noch auf Bäumen und essen Hunde, so ungefähr. Also ich weiß nicht. Das hatte für mich so einen schalen Beigeschmack. Wo er sicherlich aber recht hat, ist, dass dieses 4A-Games halt, die haben mit Sicherheit ein Zehntel des Budgets, das irgendwie ein Call of Duty Studio
das war mein Lieblingszitat von dem Interview, was er da gegeben hat. Das Geld, was die ukrainische Entwicklungsstudio 4A Games zur Verfügung stand, hätten Konkurrenten allein für die Zwischensequenzen ausgegeben.
Mhm. Ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, sofort. Ja.
Wirklich die einzige Schwäche, also jetzt mal rein technisch betrachtet und jetzt nur von der Grafik, die einzige Schwäche, die das Spiel hat, sind die Gesichtsanimationen. Mhm. Da muss sich die Engine halt geschlagen geben gegenüber Crysis und so. Wie hieß das? Crytek Engine. Aber die jeden anderen Punkt mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser. Also
das Einzige, was ich, der Sound hatte manchmal mal noch so ein bisschen. Also den Sound hätte ich mir an manchen Stellen, da habe ich mir gedacht, boah, wenn die jetzt so eine gute Sound-Engine hätten wie Battlefield. Ja. Genau. Mhm. Weil oft ist es halt so, dass du halt zum Beispiel in einem Gang schießt und es hört sich genauso an, wie wenn du irgendwie draußen schießt oder sowas. Also sie haben es versucht, ein bisschen mit so Effekten. Aber das ist ja wirklich bei Battlefield noch viel krasser, dass du, wenn du in einen engen Gang schießt, dann hallt's total krass und du hörst halt auch so die Unterschiede, wenn jemand weit weg ist. Die Stimmen, manchmal hast du so komische Stimmen, dass du zum Beispiel, der sagt was, hat eine Maske auf, man hört's ganz normal, im nächsten Moment hört man's auf einmal so gedämpft durch diese Maske durch und da denkst du dir so, warum kommt dieser Effekt erst jetzt? Also so ein paar kleine Soundschwächen sind schon drin, aber ich kann die verschmerzen, also kann ich
drüber Sounddesign, sehen. Also Sounddesign ist jetzt auch nicht ganz so perfekt, also es gibt da in Horror-Genre auf jeden Fall noch ein paar talentiertere Leute, die das ein bisschen besser auch abgemischt haben. Also was mich teilweise, man muss sagen, es fällt nie so negativ auf, dass die Atmosphäre jetzt mega kaputt ist irgendwo, aber wenn man sich jetzt da hinsetzt und das analysiert, dann fällt zum Beispiel auf, dass die Musik manchmal ein bisschen so einfach wie so ein Layer drüber gelegt ist. Mhm. Und das, also es ist erstaunlich wenig Stille in diesem Spiel. Das fand ich dann an einigen Stellen ein bisschen schade. Also sie haben dann einfach irgendwie so einen Teppich drüber gelegt. Der funktioniert zu 90% aller Fälle auch, aber es gibt dann halt diese 10%, wo du denkst, so, oh, wenn jetzt dieser Gang hier wäre und es wäre komplett still, dann wäre es wahrscheinlich noch spannender gewesen.
Ja. Und an manchen Stellen sind wir einen Schritt zu weit gegangen, was zum Beispiel die Brustphysik der Frauen angeht. Also da macht das Spiel so viel kaputt. Und auch die Sexszene, die dann im Spiel vorkommt, das ist einfach nur unbeholfen und peinlich, ehrlich gesagt. Also es ist bei dieser ersten, du kommst ja in dieses Bolschoi-Theater.
Ja.
Von dem du vorhin gesprochen hast, und dann fängt ja dieser Kang-Kang an. Kang-Kang, Kang-Kang, wie auch immer. Und da ist so ein Rumgehüpfe auf der Bühne in der oberen Körperhälfte der Damen, dass du wirklich nur dastehst und denkst, hä, was soll das denn
jetzt? Das hat so ein bisschen was von Dead or Alive, ne?
Ja, ja, aber dagegen wirkt Dead or Alive ja richtig realistisch. Und es wirkt einfach nur wie, wir haben den Physikregler hochgeschoben bei den Brüsten. Also es wirkt echt pubertär einfach.
Das ist total seltsam, ja. Das muss irgendwie.
Das ist der einzige Atmosphäre-Killer, so finde ich, in dem Moment. Und dann gibt es ja eben diese Sexszene noch, die dann auch sehr, so, Hauptsache, wir haben eine Sexszene drin, die fand ich ein bisschen daneben.
Aber die ist ja völlig optional, ne? Also natürlich wird jeder
ausprobieren. Es gibt mehrere.
Es gibt eine storytechnische und eine mit der Stripperin, ja.
Ach so, da habe ich was verpasst.
Nee, das kommt bestimmt wahrscheinlich bei dir noch, oder? Ja, ich denke, es kommt noch. Also die ist relativ zum Ende. Also,
ach so, okay, ja.
Aber ich weiß nicht, es ist jetzt ganz schwierig. Ich habe jetzt, mir brennt es die ganze Zeit schon auf der Zunge. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen über die Handlung und den Held reden, aber das ist natürlich mit euch schwierig, weil ich dann natürlich viel verraten würde.
Was dann, ich können wir einen Spoilercast noch machen, wenn du willst.
Okay, ja. Aber ich finde es halt auch mal sehr schön, und ich glaube, da verrate ich jetzt auch nicht zu viel, dass halt mal, dass man mal einen Held hat in dem Spiel, der gar nicht so der super Überheld ist, also der auch Mensch, der Schwächen hat, der möglicherweise Fehler gemacht hat, an denen er selber irgendwie zu knabbern hat. Und das hat man ja ganz, ganz selten in Shootern. Da sind ja die immer völlig so, hey, wir ballern hier, ich metzel hier alle weg, aber es für einen guten Zweck, weil hier Democracy kicks in, fuck yeah, USA.
Ja, 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 und
so.
Ja, ja.
Und die haben sich da, die stellen sich da ja nie irgendwelche Fragen und sowas. Und da hat man mal in den seltensten Fällen einen Shooter, wo der Protagonist sich mal fragt, ob was er da macht oder ob er, was er gemacht hat oder irgendwie möglicherweise auch handelt, um irgendwie an Unrecht, was er anderen zugefügt hat, wieder gut zu machen und ähnliches. Und das finde ich, also ich habe selten bei Shootern so viel über die Handlung nachgedacht.
Und das rechtfertigt die Brustphysik? Nee.
Ja.
Okay. Nee, das klang gerade so, weil es so nahtlos angeschlossen
ist. Ach so, nee, das war einfach so der nächste. Klar, die Brustphysik finde ich auch blöd, weiß ich nicht, was ich dabei gedacht haben, aber dafür war dann für mich da auch alles zu dem Thema gesagt. Hätten sie hätte es nicht gebraucht.
Ich wollte nur sicherstellen, dass es nicht zusammenhängt.
Nee, und für mich, ich wollte dann aber schon wieder zum nächsten Aspekt, weil, um dann quasi zu rechtfertigen, warum das dann trotzdem gut ist.
Gut.
Ja. Also ich kann es denen,
dass die Verkaufszahlen dementsprechend auch reagieren oder sind, wie wir jetzt das Spiel loben. Weil im Vorgänger, der wurde ja nicht so prächtig verkauft. Gell?
Nee, ich glaube aber, also aktuell schaut es ganz gut aus. Also ich kann mal ein bisschen auf die aktuellen jetzt, und das sind jetzt die Media Control, also die GfK-Charts.
Ich würde ja nachschauen, aber ich darf nicht mehr klicken. Ich habe Klickverbot im Podcast. Also,
ja, das stört halt einfach die Atmosphäre, Manu.
Ja. Er sagt eigentlich, dass THQ schlechte Spiele gemacht hat.
Haben die ja nicht. Also das ist ja total absurd. Die haben ja eigentlich total viel tolle Spiele im Portfolio, die aber alle irgendwie nicht so toll gelaufen sind zuletzt. Also
ja, das ist also hier Metro, also wenn das noch zu THQ-Zeiten rausgegeben, aber gut, das hätte dann wahrscheinlich wie beim Vorgänger einfach kein Mensch beachtet irgendwie. Also ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass dieses Spiel nicht die Anerkennung und auch vor allen Dingen nicht den finanziellen Erfolg bekommen wird, den es eigentlich verdient hätte.
Also
vermute ich mal.
Um nochmal ganz kurz auf die Charts, also in Deutschland liegt es jetzt in der Erstverkaufswoche in den plattformübergreifenden Charts irgendwie auf Platz 2, 3 und 5 oder irgendwie sowas. Gut. Also ist zumindest ganz gut eingestiegen, aber das muss ja nichts heißen, das kann ja wirklich nur sein.
Aber dass es ist natürlich auch, es muss ja deutlich weniger verkaufen als ein Call of Duty, weil es halt auch ein ganz anderes Budget dahinter steckt.
Ja.
Also vom Erfolg her kann das schon viel schneller sich rentieren als eben so ein Big-Budget-Titel.
Ja.
Wie zum Beispiel bei Lara Croft haben wir ja eben diese absurde Meldung von Square Enix ja gehabt, dass die mindestens 5 Millionen verkaufen müssen, damit es überhaupt als Erfolg gilt, was ja völlig absurd ist, weil die da so viel Geld reingepumpt haben. Und das kann hier hoffentlich anders passieren und laufen.
Ja. Ich kann es auch wirklich dem, ich hoffe es für das Spiel und ich wünsche es den Machern, dass sie damit irgendwie einen Erfolg feiern. Und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Also trotz aller Schwächen, die wir ja auch angesprochen haben, ich finde die positiven Aspekte und die Atmosphäre wiegt das alles für mich persönlich auf.
Ja.
Total. Ja, ich auch von meiner Seite mega Empfehlung. Ich finde es auch total gut. Also gerade wenn man ein bisschen horroraffin ist, dann wird man das lieben. Das ist richtig gut, neu, frisch, toll. Also
es wird in vielen End-of-Jahres-Listen ziemlich weit oben stehen, da bin ich mir sicher.
Da bin ich mir sicher. Es ist auch so ein Ding, ich glaube, das wird auch viele Jahre danach noch funktionieren, weil es halt sich eben nicht nur auf Technik konzentriert, sondern das eben halt auch eine glaubwürdige Welt aufbaut. Und das ist halt so das, was am Ende übrig bleibt im Prinzip. Ne? Wenn wir dann in 5 Jahren die alten Spiele auspacken, also in Anführungsstrichen alten Spieler, dann werden wir uns noch wohlig daran zurückerinnern, wie cool der Metro, wie gut es erzählt war. Und ja, und das ist das, was
zählt. Da bist du der Hipster. Ich fand Metro schon im Podcast gut.
Genau, ja, genau.
Ja. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, ist, werdet ihr denn jetzt Teil 1 nochmal spielen rückblickend oder sagt ihr, nee, das ist dann jetzt für mich durch?
Doch, definitiv. Ich bin sogar echt am Überlegen, ob ich jetzt wirklich aufhöre und erst nochmal das Buch lese. Okay. Also ernsthaft, wirklich. Und das Spiel dazu spiele, weil ich will einfach mehr von dieser Welt wissen, aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass jetzt Last Light jetzt zu Ende zu spielen und dann die erste Version quasi zu spielen und das Buch dazu parallel zu lesen und dann vielleicht nochmal Last Light reinzugucken, um mehr zu verstehen, was da, wie die Zusammenhänge sind. Aber ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal so demnächst einen, dann machen wir mit Jagoda zusammen, mit Frau Scheinprobleme, machen wir einen Bücherpodcast über Metro 2033, den dann vier Leute hören. Aber ist
egal. Ja, also ich hole das auch auf jeden Fall. Also ich spiele auf jeden Fall die Bücher auch. Ich weiß, ich werde aber erstmal das erste lesen und gucken, ob ich da noch Bock auf das zweite habe. Aber das Spiel und das erste Buch werde ich mir auf jeden Fall geben. Bevor wir schließen, können wir noch einen Genesungswunsch an der Stelle loswerden. Und zwar sollte hier in diesem Cast eigentlich auch der Dave von Kollisionsabfrage sitzen, aber der hat sich leider die Hand gebrochen und konnte gar nicht spielen. Deswegen wollte ich ihm an dieser Stelle gute Besserung wünschen.
Ja, ebenso. Vor allem mit gebrochener Hand lässt sich halt auch schwer spielen, ne? Mein Beileid.
Also eigentlich sollte er hier sein, aber das hat sich wohl ereignet und deswegen gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, schließen wir uns alle an. Ah, Hand gebrochen ist auch, glaube ich, ganz schön.
Ja, und dann hat auch noch der BVB verloren, armer Dave.
Ja, mies, ey. Also, schlechter Tag.
Ein gekaufter Tag, wie man so schön sagt. Ja. Gut, ich danke euch und ich wünsche euch noch viel Spaß, weil ich weiß, am Ende, da wird noch mal richtig was abgefeuert. Also deswegen, glaube ich, da könnt ihr euch schon drauf freuen.
Juhu.
Gut, ciao.
Tschüss. Ciao.